Schlafsackgeflüster. Der Deuter-Podcast für gute Berggeschichten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlafsackgeflüster, der Deuter-Podcast für gute Berggeschichten. Ja, ich bin der Rainer, wie immer der Moderator. Mit mir dabei ist der Michi. Hallo Michi.
Servus zusammen.
Heute haben wir uns mal gedacht, packen wir so viel Action und so viel Sport, wie es geht, in eine Folge, beziehungsweise sogar in eine Person. Ich weiß nicht, ob er das Wort Multitalent so gerne hört, aber heute machen wir alles. Heute machen wir Skifahren, Bouldern, Alpinisten, Meerseilklettern, alles. Herzlich willkommen, Fabi Buhl.
Ja, danke, dass ich da dabei sein darf bei dem Podcast. Oh, wenn ich das mit dem Mult, hast du eh schon gut gesagt. Eigentlich mache ich nur, was mir Spaß macht.
Ja, aber pass auf, es wird noch besser. Der Michi hat da nämlich nochmal einen draufgelegt.
Ja, genau. Wir haben uns gedacht, wir fangen diesmal mit ein paar Zahlen und Hard Facts an. Mal schauen, ob wir das richtig recherchiert haben. Fabi, du darfst gerne reingrätschen, wenn irgendwas falsch ist. Aber ich habe hier stehen, Bouldern bis 8C, Klettern bis 9A, Multi-Pitch-Klettern bis 8C+, und Rope-Solo-Rotpunkt-Begehung von Nirvana auch 8C+.
Nee, Nirvana habe ich nicht Rope-Solo-Klettert. Nirvana nicht? War nach Silbergeier okay. Meine zweite Meerseelänge überklettert. Das war die erste Wiederholung von der Route vom Alexander.
Ah ja, okay. Genau. Die wie hieß?
Nirvana. Und Ganesha habe ich
Ganesha war mit
damals
Rope-Solo-Rotpunkt, genau. Oder? Ja. Genau. Und die ist wie schwer?
Und die an der Wetterbockwand, da bin ich ja nochmal im Sommer rein und hab die auch solo geklettert.
Und das war, wie schwer war das?
Also 8x8C, irgendwie sowas.
Ja, halt. Okay. Also
sagen wir schwer.
Auch schwer genug, genau. Und ja, irgendwie in den letzten Jahren sind noch Expeditionen mit dem Alex Huber dazugekommen, oder? Am Choc Toiri, ein 6000er, eine Erstbegehung, The Big Easy. Und ja, Gleitschirmfliegen, mehrere 300er FAI-Dreiecke, da kommen wir vielleicht später auch noch dazu. Und seit 2022 immer unter den Top 10 der Weltrangliste von XC Contest.
Das weiß ich nicht.
Ja, da habe ich nachgeschaut, da bin ich mir relativ sicher. Also schon beeindruckend, beeindruckende Liste, genau.
Ja, und jetzt die große Frage, was ist da dein Geheimnis? Weil das ist ja alles jetzt keine Kleinigkeit. Das ist ja schon alles ordentlich vorzeigbar. Fliegt dir das zu? Ist es genau, was du vorher gerade gesagt hast? Ist es, weil es dir Spaß macht? Oder ist es harte Arbeit?
Ja, also die ganzen Sachen kann ich natürlich nicht in einem Jahr machen. Das muss man sich, den Mythos muss ich gleich mal lüften. Ich mache, das ist halt alles so Step by Step. Also wenn ich zum Beispiel Vollgas beim Bouldern dabei bin, dann muss ich immer, habe ich da trainiert und dann habe ich halt das gemacht. Und irgendwann ist mir halt dann zu langweilig geworden oder einfach zu repetitiv. Und dann bin ich ja zum halt Meerseilängen oder Dreadklettern gekommen. Und irgendwann hat man da dann halt so Sachen gemacht, die man machen wollte. Und dann geht man halt weiter, oder? Und bei mir war es halt logisch, oder ich bin in den Bergen aufgewachsen, ich habe halt immer den Drang eigentlich gehabt, auch, also nicht nur jetzt unter einen Felsblock rein zum Sitzen und Bouldern, das hat mir zwar in der Zeit, in dem Moment ultra viel Spaß gemacht, aber dann dieses sich damit beschäftigen, um halt so viele Züge in der Meerseillänge zum Beispiel einzustudieren und den ganzen Tag im Rätikum zu sein oder in Lofer oder so, das füllt den Tag anders, oder? Und so ist mit Expeditionen auch, das hat mir halt dann irgendwann taugt, dass halt diese Cardio-Komponente reinkommt, dass man einfach wieder viel mehr von seinem Tag trainieren kann und einfach draußen ist, weil beim reinen Klettern muss man nicht besonders viel trainieren oder man spürt zwar seinen Körper in den Positionen und während den Zügen und so, aber du darfst gar nicht so müde sein, wie du jetzt zum Beispiel beim Bergsteigen bist, nach einer guten Tour was gemacht hast, bist du einfach fertig, oder? Beim Bouldern ist das ganz was anderes. Und das war dann einfach so, also das war der physische Aspekt, der mir voll taugt hat. Und dann, ich mag halt nicht was machen, was ich, wo ich mir sicher bin, okay, den Boulder, wenn ich mir den jetzt anschaue und halt nochmal irgendwie 10 Sessions neisetzt, dann kletter ich ihn halt. Und das war halt dann irgendwann zu repetitiv für mich. Und dann, mir taugt das halt so, neue Sachen zu lernen. Und gegen das Gleitschirmfliegen habe ich mich recht lang gewehrt eigentlich, weil ich das gesagt habe immer, nee, ich gehe klettern und ich gehe jetzt nur Bergsteigen und ich brauche da schon voll viel Zeit. Und irgendwann haben sie mir aber dann halt Gott sei Dank dazu überredet. Und dann war ich halt nur so beim Runterfliegen und habe aber das dann erst später gecheckt, was man damit eigentlich alles machen kann. Und das ist halt jetzt so meine neue Motivation in dem Bereich. Und letztes Jahr zum Beispiel, wo ich dann halt verletzt war vom Skifahren, dann konnte ich im Sommer eigentlich nichts anderes machen, außer klettern gehen. Und dann war ja eine Lücke von, keine Ahnung, von 6 Jahren oder so, wo Routen dazukommen sind. Und da war halt dann sowas wie am Port Alais. Die Route oder die Linie hat mich halt inspiriert und dann konnte eh nichts anderes machen. Und dann habe ich ein bisschen trainiert und habe halt die Route geklettert. Also das war dann eher so, okay, wenn ich jetzt gerade nicht das machen kann, was ich wirklich machen will, dann gehe ich wieder klettern und mache halt das. Aber dafür muss ich natürlich wieder trainieren. Also das kann nicht sagen, okay, übermorgen klettere ich die Route, sondern das braucht dann schon mal 2-3 Monate oder so.
Es ist schon immer die eigene Inspiration und der Antrieb, der dich schon auch immer weiterbringt. Also wenn ich das jetzt richtig gehört habe, dass du auch beim Bouldern, du musstest ja mal eine Zeit lang aufhören wegen der Verletzung, aber da schon, du hättest nicht diese Verletzung in Anführungszeichen gebraucht, sondern du hattest davor eigentlich schon im Kopf, hey, vielleicht mache ich das auch mal anders, vielleicht nehme ich mal ein Seil mit dazu, mehr Seillängen, geile Nummer.
Ja, also davor habe ich schon immer im Kopf gehabt, weil schlussendlich so zum Klettern kommen bin ich mit einem Spätzl von mir, Roland Sauter, der wohnt jetzt in Thalkirchdorf, und der hat mich damals auf ganz leichte Mehrseillängen mitgenommen, oder? Und das hat mir natürlich taugt, aber ich wollte in dem Moment wollte ich einfach besser klettern. Und besser klettern lernen ist nirgends besser machbar wie beim Bouldern. Weil nur beim Bouldern kannst du halt wirklich dein physisches Maximum sozusagen rausfinden, weil du halt an Einzelzügen so lange arbeiten kannst, bis sie halt gehen, oder? Und am Anfang fühlt sich das unmöglich an. Und dann, ich sage immer, Mehrseilklettern, das ist so Klettern für Rentner, weil das ist einfach, das sind nur Stellen, oder? Und wenn du halt ein Kletterniveau hast im Bouldern, das extremst hoch ist, dann in so einer Mehrseillänge im Retikon oder so, du kannst immer wieder irgendwo hinstehen, du brauchst nie diese Ausdauer, die man so lange antrainieren muss. Ich habe nie Ausdauer gehabt, ich hab auch nie wirklich Einzellängen, das hat mir nie so besonders viel Spaß gemacht. Und darum finde ich zum Beispiel dieses Bouldern und Mehrseillängen, das ergänzt sich halt gut und das kann man natürlich dann auch viel länger machen, weil ob ich jetzt aktuell gerade 8C bouldern kann, glaube ich eher nicht. Aber halt 8B plus Mehrseillänge klettern oder sowas, das ist halt vom Kletteranspruch so viel geringer, dass das meistens immer nach recht kurzer Zeit wieder geht.
Das heißt, eigentlich geht es dir bei den Mehrseillängen immer nur um die vermeintlichen 3-4 Schlüsselpunkte, die ein Problem darstellen. Der Rest ist Spaziergang.
Ja, nicht Spaziergang, sondern du beschäftigst dich natürlich mit den Zügen, die du und die Passagen, die du für schwer empfindest, um dann aber 10 Längen, zum Beispiel jetzt letztes Jahr, da war ich dann auch nicht so extremst fit und das war halt dann doch irgendwie unten 3 so Zustiegslängen, dann 7C plus Riss, dann 7C rüber, dann diese 8B plus, dann irgendwie 7B, 8B, 8er plus.
Das heißt, geil, du gehst die ganze Topo gerade im Kopf durch.
Ja, ja, okay, also schön. Ich kann dir auch jeden Tritt und jeden Griff von der Route sagen. Sehr schön. Also,
du sitzt mir gegenüber und ich sehe nur, wie die Augen auch von links nach rechts wandern, wo du eigentlich, wenn du mit den Händen könntest, würdest du auch noch greifen mit dazu. Ja, also, okay, cool.
Für mich ist Mehrseillängen, das ist schon dieses Einstudieren, weil du darfst natürlich in den Zwischenpassagen oder in den Zwischenlängen keine Energie verschwenden, oder? Wenn du da nicht sauber kletterst, dann wird es natürlich auch dann irgendwo, wenn die Schlüsselstelle dann weiter oben ist, dann wird es halt eng, oder? Wenn jetzt nicht super gute Ausdauer hast. Und darum für mich ist schon recht wichtig, dass ich es genau weiß, was ich machen muss. Aber dann klar, das, was du einstudierst, das sind eigentlich nur die paar Schlüsselzüge oder Stellen.
Das hört sich irgendwie schon auch an nach so einer relativ natürlichen Evolution, oder? Also vom Bouldern eigentlich dann einfach weiter zum Mehrseillängen klettern und Alpinismus und dann kann man irgendwann das Gleitschirmfliegen noch in die Quere.
Ja, genau, ja. Für mich war das so, ja. Das war einfach, ich habe da auch nie darüber nachgedacht oder so, sondern das ist halt einfach so gekommen, oder? Und für mich ist gerade Bouldern und Meerserlängen hat viel mehr gemeinsam wie Bouldern und Sportklettern oder Sportklettern und Meerserlängen. Weil das oft viel technischere Züge sind und du musst viel mehr auf Details Acht geben, um das dann effizient zu machen, wie in einem fetten Dach in Spanien. Da geht es halt nur darum, ob du trainiert bist oder nicht. Da fall ich am dritten Haken runter.
Und wie merkst du dir, also wenn du sagst, du kannst jetzt von den, weiß nicht, wie viele Seillängen waren das am Portalet?
Am Portalet sind es mit den Zustiegslängen um die 10.
Ja, und jetzt kennst du von diesen 10 Seillängen, zumindest mal von den schwereren Längen, jeden Tritt und jeden Griff. Mhm. Das ist ganz schön viel Zeug, oder? Kannst du dir das gut merken oder weißt du es einfach wieder, wenn du an der Position bist, was du machen musst?
Das ist einfach so technisch und das kann ja, während du die Route also drauf schaffst und halt probierst, kannst du ja mit Tickmarks und mit Chalk halt das markieren, oder? Und es kann aber sein, dass du dann halt nach einem Regen wiederkommst und die Route Rotpunkt klettern willst. Das heißt, wenn du auf das Tickmark angewiesen bist, dann machst du halt an dem Tag keinen Versuch, oder? Und drum merke ich mir halt, ich arbeite die Längen und wenn ich mit meiner Lösung soweit zufrieden bin, dann kletter ich sie an der Mikrotraktion oder halt irgendwie und überlege mir, okay, der Tritt, der kleine Kristall hat ein Dach drüber, der ist an der Kante, mit dem muss ich die Ferse hängen lassen, drüber stehen und ganz hoch anstehen auf so eine schwarze Flechte. Also ich kann dir genau sagen, wo welcher Tritt und Griff ist und das ist halt dann effizient, oder? Und ich kann das dann auch, ich liege dann daheim im Bett und kann das halt durchgehen.
Also du lernst die eigentlich auswendig?
Ich kann die Route auswendig, ja. Ich kann von allen Schlüsselstellen, egal ob es Boulder über 8b, kann ich dir jeden Boulder erklären.
Und das passiert alles in deinem Kopf oder hast du das geheime schwarze Büchlein? Wirklich?
Ja.
Alles? Wow, okay.
Also wenn Mel zum Beispiel mir ab und zu fragt für einen Boulder im Tessin, dann kann ich halt sagen, okay, ne, da habe ich so gemacht, das war bei Crackline da so drüber kreuzt, den Daumen richtig aufmachen rüber, linker Fuß nach, weiter wippen. Das ist halt so, keine Ahnung, wieso das so ist, aber...
Wie viele ehemalige Lehrer schlagen jetzt die Hände über dem Kopf zusammen? Oder warst du in der Schule genauso?
Nee,
in der Schule. Nicht interessiert.
Schule war ich nicht so.
So,
wenn ja, wir jetzt man sagen, muss halt finden, was einem Spaß macht.
Ja, genau, dann
100%. Und dann, das ist auch nicht, ich prügel mir das nicht mit Gewalt ein, sondern das ist halt, ich sag immer, ich hab so gut bouldert, nicht weil ich so fit war. Das war... Ich habe mir an kleinen Griffen festhalten können, aber so rein physisch mit Klimmzügen und so, was die heutzutage machen, da habe ich nichts gemacht. Aber ich war halt so detailversessen, dass ich halt jeglichen Körperschwung, jeglichen kleinen Tritt, von dem ich weggedrückt habe, halt bewusst benutzen konnte. Und das auch nicht nur ein Zufallsprodukt war, das halt einmal funktioniert hat, sondern wenn ich das halt gemacht habe, dann habe ich gewusst, okay, ich lege die Ferse so auf dem Winkel drauf, dass der Zacken dahinter ist und dann kann ich belasten und schmier mit dem anderen Fuß irgendwo hin und drück halt durch. Also ja, man kann einfach viel mit Technik klettern. Das ist wie wenn mit Dave Graham haben wir ziemlich viel geredet über das und der sagt immer, weil er ist ja das Ikone-Beispiel für Schwerklettern, ohne physisch so stark zu sein, oder? Und er sagt immer Define Strength. Und das ist halt das, was ich draußen beim Klettern so cool finde, dass es halt nicht um die reine Kraft geht.
Sondern auch ums Wie.
Ja.
Oder auch um die vielleicht Kreativität.
Ja, Kreativität oder nicht, aber du musst halt einfach mit dem, was du hast, klettern können.
Punkt.
Und im Leben umgehen können, oder? Also ich finde, das hat man vorher ja schon gehört irgendwie. Ja, du machst ja oft so das Beste aus der Situation, habe ich den Eindruck. Also letztes Jahr ging halt nicht so viel mehr wie klettern und dann bist halt wieder klettern gegangen, oder? So habe ich das rausgehört.
Ja, du musst halt einfach schauen, was du mit deiner Zeit machen willst, oder? Du, die Zeit in unserem Leben ist recht begrenzt und wenn du sie damit vergeudest, nur irgendwie über Verletzungen nachzudenken und dann ein Jahr lang nur Reha machst, oder du gehst halt klettern damit und du siehst dann nicht mal mehr als Reha, dann ist es halt einfach für den Kopf entspannter und es kommt ja dann auch was dabei raus. Also die Route hätte ich eh gern irgendwann mal klettert. Und dass es halt dann so aufgegangen ist, ist halt super. Ja. Aber ja, das ist einfach alles eine Ansichtssache, oder? Wenn du dir in den Ansichtspunkt gibst, dass du jetzt verletzt bist und jetzt auf Reha bist und das halt für das nächste Jahr machst oder dass du halt einfach so lang klettern gehst, bis du halt wieder vernünftig laufen anfangen kannst und dann halt auch alpin klettern, da geht ja Zeit dazwischen und die darfst halt nicht ungenützt lassen, oder?
Aber ist so eine Verletzungspause dann auch tatsächlich für dich so eine Art, jetzt sage ich es nochmal, kreative Schaffensphase, wo du dann überlegst, was könnte ich noch machen, was möchte ich machen, was muss ich ändern, wie ist die Logistik für XY oder ist es dann eher wirklich ich, Heilung, Körper?
Ja, also jetzt zum Beispiel, ich habe ja da vor 5 Wochen das Metall rausgekriegt und ich habe davor so viel trainiert, dass ich so platt war, dass ich die ersten 2 Wochen nur froh war, dass ich nur auf der Couch liege. Und dann benutze ich natürlich die Zeit, um halt andere Sachen vorzubereiten oder ich muss ja auch ab und zu dann doch mal irgendwie am Computer hocken und halt so Rechnungen und so zurückstellen. Und das schiebe ich halt dann in so Zeit, wo ich weiß, da kann ich jetzt nicht viel machen, oder? Okay. Aber ja.
Und dieses FOMO-Gefühl, also dass du irgendwas verpasst, das ist dann nicht da oder es hält sich im Rahmen?
Ja, es hält klar, wenn du alle siehst, irgendwie was Cooles machen und du bist auf der Couch oder machst halt deine Übungen, dann kannst du natürlich da in einen schlechten Cycle oder so kommen, yeah. Oder? Aber ja, jetzt zum Beispiel heuer war es einfach so, das war für mich 100% klar, dass halt die OP kommt und dann bereitest du dich davor und dann stresst es ja gar nicht. Dann ist halt einfach nur, du machst das und dann darfst du eh schon wieder laufen gehen oder klettern.
Und Führer wälzen oder irgendwie neue Touren aus Baldowern, sowas, das machst du nicht in der Zeit.
Ich wälze keine Führer, da ist nichts, was mich interessiert. Nee, Führer habe ich schon echt, also außer im Patagonien-Führer, weil den der Rolo so schön gemacht hat und du da wirklich einfach coole Infos findest. Generell schaue ich wenig so Kletterführer und so, aber über in Google Earth oder so auf so Landkarten, da bin ich recht viel unterwegs. Ja. Genau. Und halt, ja, es gibt für viele Sachen muss man vielleicht Führer wälzen oder so, aber oft habe ich eher dann so, gerade beim Bergsteigen ist mir eigentlich die Linie oder wer das klettert oder was, das ist recht unwichtig, sondern wenn ich den Berg cool finde und ich mir da so was denken kann, dass da was durchgeht und da ist dann zufälliger Linie, dann finde ich das cool, die zum Klettern. Aber schon ist es ja auch einfach dann halt cool, das zum Klettern, also zum Beispiel gehen.
Ja, aber letztendlich meine ich das mit Führerwälzen, oder?
Ja,
irgendwie
ja.
Vorbereiten auf
Naja,
vorbereiten,
natürlich, ja. Also mein Google Earth Profil, das ist mit tausenden Punkten markiert und die sind dann auch beschriftet, wo es halt, wo ich weiß, okay, das kann man mit Schirm zusteigen, da kann man eventuell runterfliegen und ja, also man muss sich da schon mit beschäftigen, gerade jetzt in Pakistan, wo man, wenn man da halt fliegen und klettern, dann sind wir da zwar um das Karimabad rum, aber alles andere ist halt, das ist nicht, du kannst nicht auf so viele Informationen zurückgreifen wie jetzt in den Alpen. Also du musst dir halt viel genaueren Plan machen oder das Ganze versuchen zum Verstehen, oder? Und das kannst du natürlich auf der Karte schon recht gut. Also jetzt spreche ich halt von so Windsystemen und so Zeug.
Ja. Also, was ich jetzt schon spannend finde, ist, also man merkt, du wirst einfach in den Dingen relativ schnell gut, die du machst, weil du dich halt voll reinfuchst, habe ich so den Eindruck.
Aber ja, das haben alle den Eindruck, aber um das klar zu widerlegen, ich bin halt die ersten, also wo ich von dem Zeitpunkt, wo ich vom Tor geflogen bin, da war ich Anfänger und zu dem Zeitpunkt, wo habe ich dann gesagt, okay, wenn ich das überleben will und da wirklich viel damit machen will, dann muss ich es halt lernen. Und dann habe ich alles andere hinten angestellt und dann bin ich 700 Stunden im Jahr geflogen. Und wenn du das halt dann auf einen normalen Gleitschirmflieger, der das motiviert betreibt, die Stunden runterrechnest, dann sind das halt Jahre, oder?
Ja.
Also das ist nicht, dass ich da so schnell gut geworden bin, sondern ich habe halt einfach so viel Zeit damit verbracht. Ja,
aber das ist, glaube ich, genau das, was ich meine. Du fuchst dich da so rein, oder? Und machst alles dafür, dass du halt in dem Bereich, der dir Spaß macht, besser wirst, oder?
Ja, also ich habe schon, ich hab halt den Anspruch, dass wenn ich eine Idee habe und ich weiß zum Beispiel in dem Fall mit dem Zustieg, mit Gleitschirm zusteigen und dann was klettern, da war halt das Fliegen die Komponente, die mit Abstand am schwächsten war, weil ich halt nicht mal vernünftig damit fliegen konnte. Und dann ist natürlich für mich, umso schneller ich das Projekt vollenden will, brauche ich einen guten Partner dafür. Und ich muss halt, und der Partner und ich müssen aber gut genug fliegen, weil klettern können wir schon. Also war es halt das eher dann das, was wir halt gesagt haben, okay, da müssen wir halt richtig hinklotzen, weil schon wird das nichts.
Ja, spannend finde ich jetzt nur an dieser Kombination. Also mir ist klar, okay, du setzt alles da aufs Fliegen und dann wirst du relativ schnell auch besser, oder? Wenn du da viel Zeit investierst und viel Hirnschmalz und so, ist, gehört sicher auch ein bisschen Talent dazu, aber genau. Aber jetzt finde ich, kommt der spannende Teil, weil irgendwie, wenn du jetzt noch klettern magst, dann musst du ja auch beim Klettern noch fit bleiben und dass dich halt mit diesen ganzen Spielarten des Bergsteigens dann nicht verzettelst, sage ich mal, und fokussiert bleibst auf eins, das stelle ich mir gar nicht so leicht vor.
Ja, aber man muss halt ein übergeordnetes Ziel haben. Und für mich war damals das Ziel, nachdem ich vom Tor runtergeflogen bin, habe ich gesehen, okay, da kann man wirklich coole Sachen machen mit dem Gleitschirm. Und dann war für mich das Ziel, wenn ich in Pakistan oder irgendwo auf der Welt mit Schirm zusteigen will und dann was klettern, also im Alpinismus klettern, das ist eh schon der Begriff Klettern und Bergsteigen, das sind schon zwei Welten, oder? Weil Klettern ist schwer, Klettern, und was man dann wirklich zum Bergsteigen braucht, das ist halt, hat dann mit Klettern recht wenig zu tun. Also für das Niveau habe ich auch nicht, muss ich nicht trainieren, oder? Da kann ich drei Jahre lang fliegen gehen, das reicht definitiv. Und das ist halt die Sache, oder? Der andere Punkt des Bergsteigen, der war dem Fliegen so weit überlegen, dass es gar keine Rolle gespielt hat, ob ich weiterhin Bergsteigen gehe für das Ziel, oder? Für das Ziel musste nur das Fliegen auf gleiches Niveau kommen, dass es funktioniert. Und das war halt dann, wieso ich so viel geflogen bin. Und dann ist ja trotzdem das Wetter immer wieder gut und dann gehst du ja trotzdem wieder Bergsteigen oder viel laufen, weil du oder zu an, also das Fliegen und Laufen und Trainieren für Bergsteigen, das ergänzt sich ja voll gut, oder? Weil ich bin jetzt nicht jemand, der dann mit dem Auto an den Startplatz fliegt, sondern dann laufe ich halt die 1000 oder 1200 Höhenmeter, gehe fliegen und dann dort unten, wo ich jetzt wohne in Südfrankreich, da sind ja dann auch voll viele Leute motiviert. Also heißt, wenn irgendwo eine gute Linie geformt ist oder mal Eis gut steht, dann machst du das automatisch auch, oder? Weil du, aber der Hauptfokus ist halt aufs Fliegen gesetzt. Genau.
Ich muss jetzt da nochmal kurz einhaken. Cerro Torre, Patagonien. Und du sagtest das Wort Anfänger im Fliegen. Wie kommt man denn auf die Idee? Weil egal, wo du etwas liest oder hörst, das ist immer, oh, super kalt, windig, ganz widrige Wetterverhältnisse. Und dann hat man als Anfänger die Idee, ja, da fliegen wir runter, super.
Ja, ich bin ja davor, ich habe das ja kurz Zeit gekriegt halt von vom Manu Nübel und vom Maxi, Knapp Maxi. Und dann bin ich danach nach Utah oder Idaho geflogen zum Klettern. Und da habe ich halt auch ein bisschen mit dem Schirm rumgespielt und dann im Tessin wieder geflogen. Also ich konnte schon irgendwo runterfliegen von einem normalen Startplatz. Aber ich habe wirklich von Windsystemen und so keine Ahnung gehabt. Und das war ja auch gar nicht mein Ziel damals am Torre, da jetzt runter zum Fliegen. Also wegen dem bin ich nicht nach Patagonien geflogen, sondern wir haben halt damals mit dem Colin an der Südwand vom Torre, eigentlich wollten wir da eine Route erst begehen. Und das Wetter war aber dann so schlecht, wir sind da trotzdem 3-4 Mal reingelaufen und irgendwann war halt dann unsere zusammen eine Kletterzeit, die wir ausgemacht haben, halt abgelaufen und ich habe halt nur ein paar Tage gehabt Und da ist halt dann das Wetterfenster reingefallen. Und da war halt dann Raffaela und Laura auch voll motiviert für die Rangni. Und zunächst wollte ich eigentlich was anderes klettern. Und dann habe ich gesehen, okay, die ist jetzt länger nicht gemacht worden, die Route. Und ich wollte immer die Route eigentlich in so einem jungfräulichen Zustand klettern, weil du dann halt diesen Rhyme und diesen ganzen Weg eigentlich wie wiederfinden musst, oder? Weil wenn das auspickelt ist, dann ist das auch voll schnell schon klettert worden. Aber wenn das wirklich so eineinhalb, zwei Jahre nicht klettert worden ist, dann bildet sich übers Yellow Continental kommt da dieser Wind und der prallt mit so einer Macht auf dieses erste Massiv auf, dass sich da dann so Eiskristalle so in die Länge formen und diesen Halt, also kann man nicht absichern, sondern man muss immer wieder runtergraben, bis halt Eis kommt und so. Und mir hat das halt einfach die Idee taugt, das so zum Sehen finden, wie das die Eschbegeher damals. Und das ist wirklich ein abgefahrener Ort, weil du schaust da in dieses Yellow Continental, das ist eine Eiswüste, und du kletterst an irgendeinem Berg, der halt komplett mit Eis, Schnee überzogen ist, und das auch voll steile Sachen sind. Also das ist unglaublich schön und ästhetisch, die Route, oder? Und das war das, was mich motiviert hat. Und dann habe ich halt gefragt, ob ich meinen Schirm mitnehmen darf. Und die waren,
weil du das für eine gute Idee gehalten hast, da dann noch zusätzlich.
Ja, weil ich habe halt gedacht, ich habe gewusst, die sind ja damals schon runtergeflogen, zwei Oberstoffer, also die sind aber auch hochgeklettert, die sind aber dann, haben sie nicht das Wetterfenster gehabt zum Runterfliegen, und die haben sich dann mit dem Heli hochfliegen lassen ein paar Tage später und sind halt dann einfach da gestartet. Und für mich war halt, okay, die sind damals mit dem alten Material und die Schirme waren wirklich schwer und so, sind die da schon oben irgendwie rausgekommen, dann habe ich mir halt gedacht, das wird dann schon recht groß sein, oder? Dass wir dann, wo wir dann da oben ankommen sind, dann war halt der Platz ja schon groß, aber die Windrichtung war halt nicht die richtige, oder halt, dann bin ich halt, eigentlich habe ich eher Angst gehabt, dass ich im Luft starte, dass mich wegzieht und so, und im Lee war halt kein Wind. Und ich habe das ja damals gar nicht überrissen. Ich habe einfach gesagt, okay, hier ist kein Wind, hier geht's runter, ich renne halt los. Und ja, das war aber dann, ich fand das super cool, da unten zum Landen, 10 Minuten später. Und Raffaela und Laura müssen halt dann außenrum zurück und so. Und da habe ich halt gesehen, okay, ja, das ist schon cool. Also der Vorteil vom Fliegen ist schon Wahnsinn. Aber erstens musst du halt mit jemand machen, weil schon muss immer zu dritt klettern, oder es müssen halt trotzdem jemand für die sozusagen außenrum wieder runter absteigen, oder? Aber das war halt, wo ich auf dem Gletscher unten gelandet bin, das war halt so für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, da ist wirklich Potenzial drin. Also das ist nicht nur so, dass das irgendwie lustig ist, sondern ich halte es für, dass da wirklich Potenzial auch fürs weitere Bergsteigen drin liegt.
Und da treibst du es jetzt auf die Spitze.
Ja, wie man vorher schon gesagt hat, da habe ich halt dann viel fliegen, also wirklich fliegen, weil fliegen tut man in der Luft, das kann man, ist unsichtbar, außer du hast Wolken. Und du musst dir halt gerade in Gegenden, wo du nicht wirklich auf viele Informationen zurückgreifen kannst, musst du halt auf deine eigene Analyse die verlassen, oder? Und du musst das Windsystem, die Talwinde und alles so weit zum Verstehen versuchen, dass du halt sicher in Sicherheit fliegen kannst. Und na klar, in Patagonien zum Beispiel gibt es Tage, da kann man fliegen, aber da ist halt ein bisschen sketchy. Und dann gibt es Tage, wo es doch gut fliegt. Und in Pakistan gibt es viele Tage, wo es okay fliegt, aber dann um extrem hoch zum Landen gibt es auch wieder wenige Tage. Dann gibt es Tage, wo die Wolken überentwickeln und wo es halt dann schwer ist, überhaupt länger zum Fliegen. Und dann musst du halt schauen, was mit dem, wenn du jetzt nur 2 Stunden Flugzeit hast, wo halt hinkommst oder wo halt wieder zurückkommst. Und ja, das war.
Du hast vorher gesagt, du hast ja damals gar keine Ahnung gehabt, so richtig von den Windsystemen und so weiter. Wenn du jetzt da zurückschaust, wie viel Glück war da dabei, dass der Start gut gegangen ist am Torre?
Ja, bei den Schirmen, was wir mittlerweile haben, und da ging es ja steil genug runter, also da war schon Glück dabei, dass ich jetzt nicht im Steiger, also nicht irgendwo eingegangen bin oder so. Aber was die Schirme mittlerweile verzeihen, geht schon viel. Also da war ich, im Nachhinein finde ich es ein bisschen sketchy, dass es halt so, dass ich einfach halt damals mir nicht großartig mehr drüber gedacht habe, oder? Aber ja, das Material ist mittlerweile schon auch extremst verzeihend, oder? Also da kann man schon viel Müll bauen mit Gleitschirm und es fliegt trotzdem. Ja.
Jetzt müsst ihr mir kurz mal helfen. Ich bin ja Gleitschirm Hörensagen, kenne ich nur vom Angucken. So, vorne hat Michi Weck von deinen Statistiken von 300er FAI-Dreiecken gesprochen. Ist was?
Ein FAI-Dreieck ist ein gleichschenkliges Dreieck und das ist in der Luftfahrt, egal ob das Segelflugzeug oder Schirm oder Drachen ist, ist das einfach so die Königsdisziplin. Also es wird entweder ungleichschenkliges Dreieck, das ist einfach so, wenn du einmal in die Richtung fliegst und dann wieder zurückfliegst, oder eine gerade Linie, weil es im Flachland geflogen wird, in Brasilien oder in Südafrika. Und gleichschenklige Dreiecke sind halt so schwer, weil du an dem Tag, außer du hast so diesen perfekten drehenden Wind, eigentlich immer einen Schenkel gegen Wind fliegen musst oder zumindest einen Schenkel gegen Talwind.
Ah, okay.
Und das machst du halt meistens in der Früh. Und um das halt 300 Kilometer zum Fliegen, das war vor ein paar Jahren, war das nur extremst schwer, weil die Schirme das noch nicht so zugelassen haben. Jetzt mit dem, was wir da die Linie, was wir am Colissoir da gefunden haben und mit richtig guten Tagen, also wo, es sind Sommertage, wo man eigentlich eher schon gedacht hat, boah, vielleicht sind die ein bisschen zu stark oder so, gerade wenn es richtig viel Wind hat, dass es sauber die so Konvergenzen zwischen den Winden sich bilden. Und dann kann man halt da deutlich weiter auch noch fliegen. Aber ja, man fliegt halt einmal Richtung Westen in der Früh, weil das ist halt da, wo der Talwind vom Westen noch nicht reindrückt. Und dann fliegt man nach Süden und landet wieder im Auto.
Okay.
Trotzdem, also das hört sich jetzt bei dir ein bisschen so an, jetzt mit dem neuen Material und so ist es sicher leichter, aber trotzdem muss man sagen, 300er Dreiecke werden ja von einer relativ überschaubaren Anzahl von Leuten weltweit geflogen.
Ja, natürlich, weil 300, also du musst erstens den Tag finden, du musst das Gebiet genügend gut kennen, dass du den Tag überhaupt ausnutzen kannst, weil gerade das mit diesen Talwinden und Konvergenzen, das kann zum Teil schon richtig starke Luftmassen bilden, oder? Wenn du die da nicht sauber positionierst, dann gehst du auch mal gleich mal ganz schnell landen. und ja, das fliegen nicht viele. Ich meine, du musst halt über 11 Stunden oder so fliegen, also du musst schon konzentriert bleiben. Auch wenn es mal ein bisschen sketchy wird, dann muss halt irgendwo was finden, wo es wieder rausgeht, weil schon gelandet ist halt. Und ja, das, ich finde, das ist halt, das habe ich nie, eigentlich wollte ich nie so weit im Fliegen das überhaupt verstehen, oder? Weil für das irgendwo hin zum Fliegen in Pakistan und irgendwo was klettern gehen, reicht ein 100er Dreieck auch locker. Aber das war halt dann wieder so. Ja, das war halt dann wieder so, dann hat es mir wieder Spaß gemacht. Ja, dann hat es mir wieder Spaß gemacht. Und dann
ging es, wie es halt so ging.
Dann habe ich mir das halt in den Kopf gesetzt und bin halt richtig viel geflogen. Und habe das auch versucht, also die Linie, was im Collis war, wo wir da fliegen, wir sind davor immer Collis-Aniel geflogen und so. Und ich habe mir schon immer gedacht, damals, das ist nicht so optimiert, oder? Und habe dann Damian und eben den Eduard überredet, vom Isoar zum Fliegen, an einem Tag, wo es eigentlich schlechter war. Und damals sind die dann gleich 300 geflogen und ich halt im nächsten Flug von dort. Und dann war schon klar, dass weil mit dem Niveau, was ich damals gehabt habe, 300 zum Fliegen, da muss die Linie schon verdammt gut sein. Und jetzt, heuer, ist der Eduard der Weltrekord auf der Linie geflogen.
Genau. Also es war deine Idee?
Das Dreieck, was wir fliegen, ja, das war so die Idee, was ich damals gehabt habe. Weil ich generell im Keira recht viel geflogen bin. Da habe ich auch sozusagen Thermikfliegen wirklich gelernt, oder? Und der Startplatz geht oft, der ist recht geschützt gegen Nordwind oder man kann sogar auf Nord starten, wenn es zu stark ist. Und die das ist so ein Hochplateau, das heißt die Thermik, die setzt ein bisschen früher ein, wie wenn du jetzt einen tieferen Startplatz wählst, oder? Und das eigentlich Wichtige ist, dass du keinerlei Thermik beim Zurückfliegen brauchst, sondern der Motor mit den Talwinden ist so Vollgas an, dass du selbst, wenn es thermisch, dann wenn es zu dunkel wird oder zu wenig Aktivität ist, der Motor von dieser Heißluft, der läuft halt noch 1,5 Stunden weiter oder so und der drückt die halt wirklich von der La Blanche, also von Saint-Vincent, bin ich schon mal bis ins Col Isoard ohne einen Thermikkreis kommen, sondern nur immer irgendwo einen Hang aufgesort weiter. Und du musst halt dann wissen, wo du die platzierst in diesem System, dass die halt nicht ins Lee geht. Und dann gibt's ein Ding, wo wirklich in den letzten, um wieder in das Hochtal reinzukommen, musst halt durchs Lee fliegen. Aber meistens ist da dann schon so dunkel, dass das Lee kann gar nicht so turbulent sein, weil ist halt nur noch Wind, da kommt ja kein Thermik raus. Also. Und das ist da, wieso du auf der Linie so viel Kilometer geschenkt kriegst. Weil es dir halt einfach mit dem Wind heimdrückt. Und das ist wirklich, das fühlt sich so an, als ob es drückt, weil du fliegst so schnell, du fliegst gegen den Hang und es drückt dir halt hoch und du fliegst weiter.
Ja, verrückt.
Und das sind wirklich 10 Stunden plus in der Luft.
Das längste, was ich geflogen bin, sind 11 Stunden gewesen. Ja.
Mhm. Ja. Okay. Also weit fliegen kann er. So, jetzt pass auf. Fliegen ist für mich von oben nach unten. Du fliegst aber auch von unten nach oben.
Ja, also ist ja so ein Gleitschirm, was jetzt viele Kletterer und Alpinisten mittlerweile anfangen, halt runterfliegen. Da haben wir so kleine Schirme dafür. Und die sind mittlerweile auch recht leistungsstark und so, und können viel Wind vertragen, sind auch sicher. Also das, was ich da vorher zum Beispiel gemeint habe, die können auch mal weiter vorkommen, ohne dass sie klappen. Sind recht easy zum Handeln. Und dann gibt es halt richtige Maschinen zum Fliegen. Also das mit 300, da fliegen wir auch nicht mit so einem Schirm, wie wir in Pakistan umeinander fliegen, sondern 300, das ist richtige, das ist ein Enzo-3-Flieger, das ist einfach richtige Flugmaschine, das ist für Performance gemacht, der, wenn klappt oder so, dann ist das natürlich deutlich, braucht es deutlich mehr Input, um das wieder flugfähig zu bringen, verglichen zu einem Anfängerschirm. Aber die sind halt so vom Profil her und von den Geschwindigkeiten, die die fliegen können, sind die halt so hochgezüchtet, die sind nur zum Fliegen, also nur zum Gleiten gemacht. Und wir drehen die Sonne, erwärmt halt Luft und ab einem gewissen, je nach wie instabil es ist, mit einem Temperaturvorsprung von 3 Grad, steigt dieses Luftpaket auf. Und je nachdem, wie dann die Atmosphäre geschichtet ist, zieht es halt ganz extremst weit hoch, weil es immer noch Temperaturvorsprung hat. Dann ist zum Beispiel die Basis auf 4000 Meter. Und wenn es instabil ist und die Basis voll tief ist, weil die Luft voll feucht ist, dann kann es auch sein, dass du nur auf 2000 diese Cloud Base hast, also diese Basis. Und die Basis bestimmt im Prinzip, wie hoch du an dem Tag fliegen kannst. Und somit auch deinen Gleitwinkel, bis du halt wieder Thermik brauchst, um wieder hoch, also irgendwo was warme Luft zu finden, die wieder aufsteigt und die drehst du halt ein und gehst wieder an das Maximum. Das ist jetzt sehr einfach dargestellt, weil man muss, um schnell fliegen, muss man nie ans Maximum fliegen, sondern du fliegst da, wo die Luftmassenschicht am aktivsten ist. Also wenn du sagst, die Luftmasse ist heute geil zwischen 2,5 und 3,2, ja, dann will den Teufel tun und auf 4000 hochdrehen, außer ich brauch's wirklich.
Ja.
Also außer es geht halt dann so weit die Gleitstrecke, weil du über ein Tal musst, dass du halt auf diese 4000 dann zurückgreifen musst, oder?
Aber überspitzt gesprochen könntest du dann quasi in deinem Garten starten, gefühlt, nach oben fliegen und dann hängst du ja noch was dran, sei es Klettern, Skifahren etc.
Ja genau, also im Garten bräuchtest du ja flach, da bräuchtest du ja schon Winde, aber halt ja, also in zum Beispiel, um ein krasses Beispiel zu nennen, in Patagonien, da wo wir in dem Dorf, in dem El Chalten, wo wir da wohnen, da bin ich glaube 100 Höhenmeter gelaufen oder so, oder 120, und bin dort gestartet und war Viertelstunde oder 20 Minuten später am Fitzroy. Da läuft man normal halt 7-8 Stunden oder mehr.
Okay.
Und in Pakistan, glaube ich, habt's den Gleitschirm mehr oder weniger als Skilift hergenommen, oder?
Genau, in Pakistan ist halt so, im Sommer, da ist die Luftmasse so gut und Karimabad, er hat einen Startplatz, da kannst du mit dem Taxi hinfahren und dann laufst 10 Minuten und da ist halt so, die Berge sind so groß, die ist so viel gute Luftmasse, instabile Luftmasse, dass es steigt und wenn es zu schlechte Bedingungen hat, dass man wirklich weite Distanzen fliegen können, dann hast du ja in der Früh trotzdem, bevor es überentwickelt, also bevor es halt die Wolken zu groß sind oder halt zum Blitzen anfangen oder donnern oder halt regnen, da hast du ja trotzdem so ein Wetterfenster von 2-3 Stunden oder so, wo es halt fliegt, und da kannst du dann echt starten, kannst hochdrehen und dann landest du halt auf da, wo es halt der Tag zulässt. Oft ist das dann so auf 5-6, 5-8, und dann kannst du halt dort Skifahren, und wenn du noch Zeit hast, dann drehst du halt nochmal hoch und landest woanders, oder du gehst halt wieder zurück ans Hotel und wartest, was der nächste Tag bringt.
Jetzt die letzte dumme Gleitschirmfrage noch und dann bin ich ruhig, dann könnt ihr euch wieder unter Fachmännern unterhalten. Fliegen zum Skifahren, Ski an den Füßen oder Ski im Rucksack? Verheddert sich das nicht mit den Leinen, wie ich mir das in meinem Kopf vorstelle?
Naja, ich starte ganz normal mit so einem Stringgurtzeug und Zeolite. Also Zeolite ist so ein leistungsstarker Schirm, aber so ein Hikenfly-Schirm, so ein leichter, der wiegt doch nicht viel. Ich glaube 2-3 oder so, weißt du?
Ich weiß auch nicht.
Ja, irgendwie sowas halt ziemlich
leicht. Mir könnt ihr viel erzählen. Also
ja, aber ziemlich leicht auf jeden Fall. Und ich starte ganz normal, ich habe meine Skiklamotten an und meine Skischuhe und habe einen Rucksack, und dadurch habe ich so ein System, wo ich so einen elastischen Kordel um den Rucksack hänge, und das stellt sie die Ski rein, dann kann ich starten und kurz vorm Landen, weil in der Höhe kann man, ist die Luft dünner, also das heißt, du landest recht schnell, wenn du auf den Füßen landest, und gerade wenn du in irgendeinem steilen Hang einlanden willst oder so, dann kannst du ziehst halt Ski an und dann landest
im Flug?
Ja, im Flug. Ja.
Und das wird immer besser.
Und dann landest du halt so schräg zum Hang ein und packst deinen Schirm weg, und dann oft lasse ich sogar einfach einen Gurtzeug an, sondern stopf einfach den Schirm in den Rucksack rein und dann fahrst du unten raus. Und wenn keine Lust mehr hast oder der Schnee zu schlecht ist, dann startest du halt wieder.
Ach so, dann machst du es quasi noch wie so Speedflying, wird auch noch mit eingebaut in Mini-Variante.
Nee, also Speedflying ist was ganz anderes. Das ist ja, wenn du Ski hast und mit Gleitschirm über deinem Kopf irgendwo runterfliegst.
Ja.
Und mir geht es schon um Skifahren. Also, okay. Oder also, ums Klettern. Also ich packe schon den Schirm dann weg.
Okay, als eigenen Vorgang dann, genau, machst du es nochmal. Okay, alles klar.
Also das ist wie so Skifahren, Heliskiing ohne Heli.
Ja, okay. Okay, jetzt bin ich glücklich, jetzt kann ich auch mitreden. Danke.
Ja, aber ich glaube, das ist eigentlich, also gerade diese Vorrichtung, die du da gebastelt hast für die Ski, oder? Das ist was, glaube ich, was du dir auch ausgedacht hast.
Nein, das ist ein System, das hat der François Ragolski, ein Spätzl von mir, in Frankreich schon länger benutzt.
Okay.
Und ich habe das halt einfach das muss jeder, das soll ein System. Du hast Ideen, oder, von anderen Leuten, und dann musst du halt schauen, was für die funktioniert und was vor allem auch mit deinen Bindungen und so funktioniert.
Und das auf deine Bedürfnisse
so anpasst, oder? Und dann funktioniert das eigentlich recht gut,
ja.
Aber klar, das ist halt, du könntest auch die einfach an die Seite von einem richtigen Liegegurtzeug hinbauen, aber dann musst du halt mit dem Liegegurtzeug, das musst du ja auch wieder wegpacken und so, und das ist dann schwerer. Und wenn jetzt nur Skifahren geht, dann geht es mir schon eigentlich darum, dass ich im Rucksack möglichst wenig drin habe. Also, dass ich halt einfach richtig Skifahren kann danach. Ja.
Ja, aber da braucht es irgendwie schon neue Lösungen, oder?
Also ja, auf jeden Fall.
Du hast mir auch mal was gezeigt, wo man den Rucksack so nach unten.
Das ist halt schon normal, oder? Also, ich hänge den mit so Expressschlingen ein und so nach dem Start direkt ziehe ich meinen Rucksack aus und dann kommt der Rucksack unter meinen Arsch und die Ski sind dann halt, auf denen sitze ich sozusagen, und drum kann ich sie dann auch so schön rausziehen und halt einfach einklicken. Ja. Kannst ja auch wieder, wenn du startest, wenn du zum Beispiel auf 4000 Meter startest im Schnee und du weißt, okay, jetzt geht's zurück ans Hotel, dann kannst du halt auch wegräumen, oder? Also du landest nicht mit deinen Ski irgendwo auf den Steinen oder so, sondern du räumst sie weg und kurz vor der Landung ziehst du den Rucksack wieder an und landest ganz normal auf deinen Füßen.
Also man muss schon so ein bisschen ein Tüftler sein, oder? Für diese
neuen Kombinationen. Sicher, ja. Das muss dich halt interessieren, oder? Und dann findest du schon die Lösungen dafür.
Ging schon mal irgendwas schief bei dem ganzen Gefliege?
Also schief geht laufend was.
Ja, aber also jetzt um Gottes Willen, zum Glück nicht Gravierendes, aber...
Ja. Tut mir schon weh, ja. Aber... Meistens tut mir weh bei blöden Sachen, oder? Wie
so, ja, meistens so kann man nicht damit anlegen.
Irgendwo. Jetzt in Pakistan oder in Patagonien selber da ist man dann schon so fokussiert, dass da meistens dann du nimmst dann auch andere Marge, oder du weißt, dass du da jetzt nicht da kommt kein Heli, da kommt niemand, sondern da musst halt wirklich das alles, was du gelernt hast, und dann tust du 20% weg und dann darfst du antreten.
Okay. Ja, aber das ist so lustig, wenn du sprichst, wenn du so erzählst, könnte man meinen, du bist eigentlich nonstop am Fliegen. Du bist eigentlich rund um die Uhr in der Luft. So, dann macht man deinen Instagram-Account auf, dann ist auch noch alles voller Luft. Also eigentlich bist du konstant in der Luft und dann auch noch am Posten. Aber jetzt bist du überhaupt gar kein Social-Media-Freund. Musst es aber trotzdem machen, weil es Teil des Business ist oder weil halt Fliegen schon so geil ist, drum poste ich's.
Ja, also reine Sachen vom Fliegen tue ich eigentlich nur posten, wenn die Leistung dahinter mich zufriedenstellt, also wenn ich 300 geflogen bin oder so. Jetzt von irgendeinem kleineren Flug poste ich normal nichts. Und schon sind das alles irgendwelche Kombos, also wo ich entweder was kletter, dann runterflieg. Oder in Damien, wo wir diese Besteigung von den 4 Hauptgipfeln in der Grasse in einem Tag gemacht haben, da haben wir die halt verbunden mit Schirmen. Das kannst du zu Fuß, wäre das ewig. Also ich glaube nicht mal, dass es in einem Tag geht überhaupt. Und also das ist halt dann für viele, ist da dieses Gleitschirm so überproportional vorhanden. Aber in den meisten Posts eigentlich ist immer irgendein Bezug zu Klettern, Bergsteigen oder Skifahren mit dabei. Ich benutze es halt als Transportmittel. Oder? Ja. Und klar, dann taugt mir mittlerweile Fliegen so, dass ich halt Wettkämpfe fliegen darf und so lange Distanzen an den speziellen Tagen im Jahr halt dann so lange Distanzen fliege. Und wenn das halt aufgeht, natürlich bin ich dann happy und poste darüber was. Aber so würde ich es genauso machen, wie von letzten Jahr von den Routen, wo ich klettert bin, die poste ich halt dann auch. Und da ist ja auch kein Fliegen dann dort, sondern ich poste was, wenn ich der Meinung bin, dass es cool war, dass der Tag cool war oder dass es ein cooler Trainingstag war oder das irgendwie, und schon poste ich nichts.
Du postest es leistungsbezogen eher, oder? Als jetzt nicht so.
Ja, also mir taugt halt nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo hinfahren würde und sagen wir mal beim Klettern und dann poste die live, da wie ich die Route probiere oder den Boulder probiere. Das taugt mir halt nicht.
Ja. Nee, ich kam auch nur drauf, weil ich habe irgendwann mal so ein relativ kritisches Interview von dir zum Thema Social Media gelesen. Drum habe ich mir nur gedacht, ja, wahrscheinlich kannst du dich aber heutzutage als Athlet einfach nicht mehr dagegen wehren, oder du musst es machen, weil es dein Job ist.
Also wehren kannst du schon dagegen, und ich glaube, ich bin in einer Position, wo ich recht wenig, sage ich mal so, Verpflichtungen habe zum Posten, oder? Und ich mache halt dann eher, wenn ich denke, okay, jetzt finde ich das cool.
Wenn es dir Spaß macht.
Und dann poste ich halt darüber was. Und dann, wenn ich halt Bilder, mir macht das auch Spaß, mit Bildern und so zu machen. Gerade in den Écrins, da in Südfrankreich, wenn wir da so viel, weißt du, so mit Gleitschirm hinfliegen, was klettern, wieder zurückfliegen und so. Klar taugt mir das zum Filmen, oder? Und ich bin jetzt eher davon sogar weggekommen, dass dann, weil ich bin mit diesem Instagram so unzufrieden gewesen, das hat mir nie was gebracht, weil ich habe mir immer die Mühe gemacht, einen minutenlangen Reel zum posten, und die meisten Leute, dann hat es 70.000 oder 75.000 oder 100.000 Klicks, und dann schaust du in die Statistik, 6 Sekunden maximale oder Durchschnitt. Und das ist halt das, dann brauche ich mir keine Mühe machen, eine Minute hoch zum Laden, oder? Und darum habe ich mir jetzt gerade, wo ich jetzt eben verletzt war, habe ich mich darum gekümmert, also einen YouTube-Channel zu machen. Und dann kann ich zumindest wieder, wenn ich an dem Tag für 15 Minuten oder für 5 Minuten Material gefilmt habe, kann ich ein Format, das korrekt ist, horizontal, da sieht man, was gemacht worden ist, da sieht man, was die Landschaft, das zusammenschneiden, hochladen. Und wenn sich dann nur einen Hundertstel der Leute anschaut, aber die das wirklich anschauen und das cool finden oder dabei was lernen, dann taugt mir das viel besser. Und ich glaube, dass ich das jetzt dass das so mein Weg für die, weil dieser, ich war so unzufrieden mit diesem Programm und immer, du kannst eigentlich gar nicht, sobald du nicht das Anfangsbild schon die Hauptsache ist, dann klicken die Leute eh schon weiter. Und oft war es so, ich wollte es halt einfach den Tag, so wie der war, chronologisch darstellen, oder? Und zu dem Hauptding sind die meisten gar nicht kommen, das zum Anschauen. Und das ist halt, dann habe ich mir halt immer gefragt, was soll das? Was soll diese schnelllebige Scheiße? Yeah. Es bleibt nichts. Früher hat man von irgendwelchen Bouldern die Betas anschauen können. Oder zum Beispiel gerade mit diesem System zum Skifahren, oder? Auf den Instagram Reels kannst du nicht sehen, wie das funktioniert, oder? Aber in einem 5-minütigen Format könntest du auch einfach einmal 20 oder 25 Sekunden laufen lassen, wie du das anschaust. Und wenn dann jemand dort ist, der das Gleiche machen will, der kann das anschauen, kann die Information verarbeiten und hat dann selber damit Spaß, oder? Und das ist, glaube ich, so ja, den Weg, was ich für mich da entschieden habe, das zu machen, dass ich einfach nur noch so Mini-Reels-Zeug, das, weil das halt das Medium ist, was gerade alle benutzen und weil das sein muss. Und die hauptsächlichen Videos will ich dann einfach auf so YouTube laufen lassen.
Ja, und wie du schon gesagt hast, oder, du bist eh auch einer, der eigentlich sein Zeug gern dokumentiert und auch von anderen, glaube ich, oder? Also, wenn ich mich recht erinnere, also deine Freundin ist ja die Melissa Leneve und die Bilder von der Aktion direkt, die sie als erste Frau geklettert hat, die waren, glaube ich, von dir, oder? Die hast du gemacht.
Ja, die Bilder, also nicht nur, sondern da hat, glaube ich, der Frank Kretschmann dann auch noch Bilder gemacht, aber ich habe halt auch Bilder gemacht und die hat sie dann auch verwendet und so. Und die waren dann auch bei Real Rocks sind sie verwendet worden. Also mir taugt Bilder machen, auch beim Colin zum Beispiel. Der ist von Patagonia gesponsert und die haben eine sehr hohe Ethik, wie sie für Bilder bezahlen, oder? Also wenn der zum Beispiel denen Bilder gibt oder irgendwo was schreibt und die benutzen dann Bilder, dann kaufen die wirklich nur die Bilder. Also das hat nur einen Stellenwert, die Bilder. Und der ist natürlich auch immer happy, wenn er dann Bilder hat. Und mir also ich finde Bilder schön, oder? Aber das war schon immer so.
Ich glaube, es ist ja für dich auch tatsächlich viel, ich möchte nicht zwingend sagen klüger, aber besser, wenn man sagt, du wirst mit dem Inhalt deiner vielleicht spitzen Zielgruppe gerecht, als dass du dem Algorithmus gerecht werden musst. Nur mit spannenden Bildchen. Natürlich wird irgendein Sponsor dann immer wieder sagen, oh, da brauchen wir aber noch 5.000.
Ja, das ist genau das, oder? Und das ist halt das, wieso ich mich dafür dann jetzt erst entschieden habe, weil das war halt immer dieser Zwang und dann haben natürlich so amerikanische Kanäle oder andere Leute einfach viel, viel mehr Follower und viel, viel mehr so Interaktionen, oder? Und du wirst ja sozusagen an dem gemessen, was ja wirklich, also das ist komplett absurd, dass das überhaupt, dass du ohne Leistung nur mit Instagram, ich meine, du kannst in Chamonix wohnen, auf Midi hochfahren, bei schlechtem Wetter da Red the Cosmic klettern, schöne Bilder zurückbringen und dann sind das coole Bilder, oder? Ich meine, das ist halt einfach, das ist wirklich absurd. Und ja, ich habe mir halt jetzt erst durchgeschlagen, das dann mich eigentlich eher auf diese Spitzengruppe zum fokussieren, weil die Wertschätzung auch einfach von den Leuten dann eine andere ist, also die schreiben dann auch. Oder, und keine Ahnung, das bringt mir mehr, wenn mir 100 Leute, wenn das wirklich 100 Leute richtig cool finden und dann sind vielleicht nochmal 200 dabei, die keinen Kommentar gelassen haben oder so, aber denen taugt's und die haben wirklich das angeschaut und haben was mitgenommen und die haben dann auch verstanden, um was es in dem Video geht. Das ist halt für mich viel höheren Stellenwert wie ein 6-Sekunden Video, das 100.000 Likes hat oder 1 Million.
Ist aber auch wieder, wenn man das jetzt mal so sagen dann typisch Fabi, weil wenn du dafür brennst du dafür, dann machst du es auch gerne, dann passt es auch mit dem Inhalt wieder und dann macht es dir irgendwo auch wieder Spaß.
Ja, das ist genauso wie mit so Vorträgen, oder? Das ist halt mir als Kletter, wenn man das schon so blöd nennen will, als Profiathlet, wo ich sehe mich weder als Profi, noch sehe mich, als ob ich arbeite. Wenn man das so bezeichnet, dann produzieren wir nichts. Also du, für das Allgemeingut hat es wenig Wert, was du machst, oder? Das interessiert normal auch niemand. Und ich glaube halt, dass man gerade mit Vorträgen dann zumindest seine Erzählungen und das Erlebte wenn da 300 Leute drin sind in dem Saal, den 300 Leuten weitergeben kann und die sind wirklich motiviert danach oder die sehen das und die fangen dann auch zum Träumen an, was sie machen können. Und das ist so das Einzige, wo ich einen Mehrwert drin sehe, in dem ganzen Tun im Prinzip.
Ja, ich würde gerne mal noch einen anderen Aspekt beleuchten und einen kleinen Themenwechsel vollziehen. Irgendwie auch doch nicht. Wir haben jetzt drüber gesprochen, hey, du bist da mehr oder weniger als Erster vom Cerro Torre geflogen, hast irgendwie neues FAI-Dreieck gebastelt. Ich habe vorher, ehrlich gesagt, bevor ich das gesehen habe, bei dir noch nie was von einem Rotpunkt Rope Solo gehört. Das ist, weiß nicht, ob du das kreiert hast, auf jeden Fall ist es mir das erste Mal
kreiert. Also das gab es in leichteren Routen schon von einigen Leuten. Heinz Zack hatte damals sogar in einem ganz alten Berg und Steigen schon beschrieben, wie man das Krieger umbauen muss. Also
ja. Das habe ich nicht erfunden. Schon, aber dass man es Rotpunkt macht, das wiederum ist dann schon nochmal so ein bisschen eine neue Facette gewesen für mein Empfinden. Auf was ich raus will, also ich habe den Eindruck, du bist ein extrem kreativer Kopf in der Szene. Und ja, wie viel bedeutet für dich Kreativität bei der ganzen Geschichte?
Ja, Kreativität, glaube ich, dass die Basis ist, um überhaupt den Sport, sage ich mal, auf meinem Niveau zu betreiben, weil ich kann keine Wettkämpfe machen. Das heißt, da habe ich das Niveau dazu nicht, oder? Bei Kletterwettkämpfen, da ist was messbar. Ich kletter keine 9C, ist aktuell das, glaube ich, schwerste, oder? Das heißt, irgendwas muss ich erfinden, wieso die Leute das cool finden, was ich mache, oder? Und da ist natürlich dann halt irgendwo im Pakistan irgendwo hinfliegen und klettern gehen, das ist natürlich was anderes, ist natürlich kreativer und vielleicht auch schöner für die, oder die, ist einfach was Neues und die Leute schauen sich das gern an, oder? Und für mich ist halt, es befriedigt sozusagen meine eigenen Bedürfnisse, halt was Neues zu machen, oder? Und ich glaube, dass generell die Kreativität immer dabei war, also auch mit Solo-Klettern, eine Linie mit dem Alexander am Jogterie zum Klettern, das ist auch kreativ, oder? Weil du musst das Ziel haben, du musst das Auge haben, die Linie dort dann zu empfinden und du musst halt sagen, okay, das für mich ist das wert, das jetzt zum Probieren und ja, du musst halt mit deiner Idee oder mit der Idee vom Alexander dann zufrieden sein, oder? Und das ist ja immer, finde den ganzen Prozess ist ja kreatives Arbeiten.
Also für dich spielt einfach irgendwie auch der Reiz des Neuen, oder? Höre ich da raus beim Bergsteigen, beim Alpinismus, beim Fliegen.
Ja, also mir taugt gerade dieses, das hat natürlich jetzt, ich weiß nicht, was ich in 10 Jahren sage, aber aktuell hat das halt meine, das mit dieser Kombo zwischen Gleitschirmfliegen und Bergsteigen, das ist so da habe ich endlich was gefunden, wo wirklich das Spielfeld unendlich groß ist, weil bei dem ganzen Solo-Klettern, das wird dann irgendwann auch langweilig und irgendwann willst du doch wieder mit Leuten klettern, oder? Dann Expeditionen gibt's auch Haufen Ziele schon gemacht und entweder werden sie objektiv ultra gefährlich, das was noch nicht gemacht wird, oder halt irgendwie brutal schwer, oder? Aber mit dem Bergsteigen, was noch Spaß macht, wo die Belastung vielleicht oder halt die Route einfach schönes Bergsteigen ist, ohne dass es jetzt extremst schwer ist oder du da 5 Biwak brauchst, um durch die Route zu kommen, gibt's nicht viel Neues, sag ich mal, oder? Und da kommt halt darauf, es hat sich immer eine Generation vor uns, die haben sich wieder beschwert, dass ja alle 8000er gemacht worden sind. Die anderen beschweren sich, dass sie jetzt ja alle Wände der Alpen geklettert sind. Ich beschwere mich eigentlich schon nicht mehr, weil es ist eh schon so viel gemacht, oder? Ich bin nur dankbar, dass wir mittlerweile die erste Generation sind, die so leichte Schirme haben, dass wir sie einfach überall hin mitnehmen können, weil mit dem, ohne dieses Tool, ein Zeolite zum Beispiel, das 2,3 Kilo wiegt, wäre natürlich das alles gar nicht machbar, oder? Weil wenn du dann einen Schirm wie vor 5 Jahren hast, der 7 Kilo wiegt und nicht fliegt, wie so ein Stein fliegt, ja, dann geht's halt nicht, oder? Und drum haben wir eigentlich jetzt die Leute in der Generation, die sich jetzt für die Kombos motivieren, die haben halt wirklich ein Spielfeld, das ist unendlich, weil es gibt voll viele Berge im Himalaya oder in Patagonien, die ohne Schirm viel schwerer zugänglich sind, oder? Das, was wir am Gulmit Tower zum Beispiel geklettert haben, das haben sechs oder sieben Expeditionen vor uns probiert. Fünf oder sechs von der Seite, also von der einen Seite, wo ist halt so ein großer Gletscher, der da runter geht, und da ist aber dann der Fels recht schlecht. Und eine Expedition ist von der Seite gekommen, wo wir eben rein wollten, oder wo es halt von der Luft am besten ausgeschaut hat. Und die haben fast dort Basecamp gemacht, wo wir gelandet sind. Aber die waren 4 Tage am Weg, um dorthin zu kommen. Und das, also wenn man durch diese Schlucht und so da unten will, jetzt bei dem Gletscherrückgang, boah, das ist richtig sketchy, oder? Also da willst du so nicht reinlaufen.
Da gibt es übrigens für die Zuhörer einen coolen YouTube-Film. Also genau, einfach googeln, Favipool und Gulmit Tower. Ich glaube, dann findet man das. Ja. Lohnt sich anzuschauen.
Ja, das war halt so, das war das erste Mal, wo das alles zusammenkommen ist, oder? Und zu dem Zeitpunkt war ich recht glücklich, dass ich zusammengekommen bin, weil natürlich die Jahre davor waren meine Sponsoren jetzt nicht besonders happy, dass ich nur fliegen gehe. Also sage ich jetzt einfach mal so. Und es haben auch noch zu wenig Leute, der Boom war noch nicht so wirklich da. Also es sind immer noch zu wenige Leute aus dem alpinen Sport wirklich dann zum Fliegen gegangen, oder? Das kommt, ist jetzt natürlich komplett anders. Jetzt ist jeder irgendwie gefühlt, fliegt jetzt jeder, oder? Das ist mir natürlich dann zugute gekommen, dass wir das halt das Projekt abgeschlossen haben in einem Zeitrahmen, der wo halt, wo sie mich noch nicht rausgeworfen haben. Aber ja, das ist halt, man muss halt seine Ideen einfach verfolgen und entweder sagst halt, na, du gehst jetzt noch weiter klettern, aber dann zieht sich das halt noch weiter, oder? Oder du sagst halt, nee, ich hab die Idee, mach das.
Ist das auch noch ein, in Anführungszeichen, einfaches Spielfeld, um seinen Namen in der Welt zu hinterlassen? Weil wie du schon sagtest, so ja, 8000er waren sie schon alle oben, Speed, ja, haben sie auch alle gemacht. Das ist ja noch relativ unbeschrieben.
Das ist unbeschrieben, ja. Oder gibt es halt ein paar Sachen auch von der Generation von Bovin schon. Also da gab es auch in den früheren Generationen schon richtig coole Kombos, oder? Aber wir können halt jetzt den Materialvorteil ausspielen und das viel effizienter machen, oder? Generell geht es mir aber wirklich nicht darum, ob mein Name da irgendwo stehen bleibt oder nicht, weil ich habe so viele Leute am Berg verloren. Unsere Zeit, wo wir hier sind, die ist so kurz, da ist mir komplett wurscht, was mein Name macht.
Ja, nee, ich meinte auch, glaube ich, nicht jetzt wirklich, dass du quasi eine Fabi-Buhl-Statue brauchst, sondern eben, dass man eben manche Touren, Routen eben mit dir dann eben in Verbindung bringt.
Naja, das ist ja jetzt schon so ein bisschen, dass halt Leute, die anschreiben, die nach Pakistan wollen, genau. Und das ist natürlich cool, aber das ist ja das Gleiche, was ich sage mit diesen YouTube-Videos. Ich finde es viel interessanter, wenn sich Leute, die das verstehen, sich damit beschäftigen und dir dann persönlich schreiben und du ihnen Infos geben kannst, oder? Ich bin ja wirklich nicht gegen, dass das irgendjemand anfängt, sondern ich finde es ja sau cool, wenn umso mehr Leute diese Kombos machen und irgendwo hinfliegen, Skifahren gehen oder klettern gehen und wieder zurückfliegen, auf egal welchem Niveau die das machen, aber ich finde es cool, ich habe das damals vor ein paar Jahren schon gesagt, ich habe gesagt, Gleitschirmfliegen und Alpinismus oder Bergsteigen, das hat das Potenzial, so zu werden wie Skibergsteigen. Weil Skibergsteigen und mit Skitour irgendwo hingehen und wieder runterfahren, ist komplett etabliert, oder? Und es ist nur viel effizienter, wie auf einen Schneeberg hoch zum Stapfen und wieder runter zum Stapfen. Und so ist halt mit Fliegen auch, oder? Und ich glaube, dass in den kommenden Jahren immer mehr Leute das machen werden, ne?
Michi hat es vorher schon gesagt, Melissa, deine Freundin, wie weit muss die therapiert werden, dass die auch fliegt? Oder
Die fliegt schon.
Okay, also dein Verdienst oder kurz, Schuld?
Ja, die hat während Covid hier im Allgäu an so Grashügeln fliegen gelernt und dann hat sie in Frankreich eine Schule gemacht und die fliegt wirklich gut. Ja?
Da müsst ihr doch mal was zusammen machen.
Ja, das schon, ja, aber man muss auch ganz klar sagen, dass um gerade in Pakistan oder so irgendwo einzulanden, das Niveau dann doch halt hoch sein muss, weil du darfst halt nicht wehtun, oder? Und in den Alpen mache ich auch was mit der Melissa, so mit Schirm. Und gerade im Park oder im Damian, und da gibt es viele Leute, mit denen ich das teile. Aber dann, um halt so wirklich Sachen sagen, wo an Projekte anzugehen, die mir persönlich richtig taugen, da will ich keine emotionale, das hört sich dumm an, aber da will ich keine emotionale Bindung zu meinem Partner haben, sondern das soll ein guter Spätzle von mir sein. Und der muss genauso Bock drauf haben wie ich, und der muss das gleiche Risikoengagement mitbringen. Sonst ist das halt kompliziert, oder? Also ich, das sind so Geschichten, durch das, dass mir halt da keine, es ist so wenig, gerade in Pakistan oder in Patagonien, das Fliegen, das ist, das kann gut gehen, kann schlecht gehen, oder? Und da gibt's nicht so Windanalysen und Wetterstationen, dass du das so in Sicherheit machen kannst wie in Europa. Das, ich hab's ja zu Michi auch schon gesagt, das funktioniert super, wenn du ein gewisses Niveau hast, und dann kommt's halt auf dein Engagement drauf an, oder? Ob du das jetzt probieren willst oder nicht. Und ja, das ist halt, und natürlich für jemand, zum Beispiel Melissa hat wenig beim Bergsteigen in richtig hohen Bergen oder generell in Bergen gemacht, und das ist natürlich dann Fliegen in der Region ist natürlich dann gleich mal nochmal was anderes, oder? Ich habe heuer einen Spätzle von mir, der Flavian, der war in Pakistan dabei, der ist ein sehr guter Pilot. Der ist dort unten, aber vom Kopf her nicht zurechtkommen zum richtig Fliegen, oder? Einfach weil er das mit diesen ganzen über Gletscher rüberfliegen, du weißt nicht, ob da wieder wo Straße ist, Zeug, wo wieder einer, das musst du komplett ausblenden, oder? Oder die interessiert es halt nicht. Also wenn du mit dem Gletscher und dem ganzen Zeug umgehen kannst, dann kannst du da landen zur Not und irgendwie wirst du wieder zurückkommen. Aber da spielen so viele verschiedene Faktoren rein, dass es als Team funktioniert. Das ist nicht so einfach, bloß weil du die Idee hast und bloß weil der andere fliegt, dass es dann funktioniert.
Aber das ist doch eigentlich ganz nett. Jetzt vom Können her mal abgesehen, nimmst du ein ganz normales, sage ich mal, Beziehungsproblem, das du aber dann auch mitnimmst, nur weil ihr beide professionelle Alpinisten seid, sage ich mal, heißt es nicht, dass ihr funktionieren könntet, weil ich streite mich vielleicht mit meinem Partner beim Tennisspielen. Und das willst du auch vermeiden, oder? Dass man sagt, wir kriegen uns vielleicht, warum auch immer.
Nein, das will ich gar nicht eigentlich großartig
fragen. Achso, emotionaler Bindung meinst.
Nee, das ist so, du musst halt, das ist wie ich vorher, wo ich es erklärt habe, mit Gleitschirmfliegen und Bergsteigen, oder? Um diese Kombos zu machen, das Bergsteigen muss sehr, sehr hohes Niveau haben, weil schon du musst ja auch das eventuell wieder runterkommen und so, oder? Und du musst auch landen können, und selbst wenn sich jemand verletzt, dann muss ja trotzdem du deinen Partner wieder nach runterbringen oder irgendwie das halt lösen, oder? Und das würde natürlich nicht gehen mit der Melissa. Ich meine, die wiegt viel weniger wie ich, die hat viel weniger Erfahrung in so Gelände, oder? Okay. Also in den Alpen, ja, aber in Pakistan und so, das ist wirklich, du musst, ich überlege mir lang, wen ich da frage und was ich, wo ich denke, das funktioniert oder nicht, oder? Weil das ist ganz anders wie beim Expeditionsbergsteigen, wo du immer das Basecamp hast und nur die Route und nur eine Sache, also da muss, was heißt es, nur eine Sache, allein die Sache in richtig schweren Sachen ist schon krass, aber wenn du das halt mit Fliegen kombinierst, dann kann ja sein, dein Partner landet nicht, er landet alleine, weil der andere nicht hochkommt, der hat keinen Kocher dabei, da kann ich dir eine Liste aufzählen von Komplikationsmöglichkeiten, oder? Und da gibt es sehr wenig Leute, mit denen du sagst, okay, das wird vielleicht funktionieren.
Aber was ich ein bisschen rausgehört zu haben, bei Rainers Frage, und was schon spannend ist, oder? Ihr seid beide irgendwie Profi, Kletterer, Alpinisten, wie auch immer man es nennen mag, habt auf jeden Fall ein relativ ähnliches Konzept, wie ihr über die Runden kommt, nenne ich es mal.
Ja.
Und spannend ist, finde ich, wie viele Synergien gibt's in so einer Partnerschaft? Und gibt es da aber auch Punkte, wo es vielleicht kompliziert ist? Also ich glaube, wie viele Tage bist du daheim und wie viele Tage ist die Mel daheim? Also,
naja, das sind schon recht viele, oder?
Aber seht ihr euch ab und zu?
Nee, voll oft. Also wir wohnen ja in Südfrankreich zusammen und so viel, wie man denkt, bin ich dann nicht unterwegs, oder? Weil ich schon einfach vom Prinzip fliege nicht mehr als 2-mal pro Jahr. Das ist einfach so, ich fliege eh schon, aber
also ich fliege halt Flugzeug.
Nicht öfters als 2-mal irgendwo hin. Das heißt, wenn ich nach Patagonien fliege, dann bleibt eh nur noch Pakistan übrig, oder? Dann sind das ja oft auch so Zeiten, sage ich mal, wo letztes Jahr war Melissa mit in Patagonien oder wo sie dann ein anderes Projekt hat, heuer war sie in Madagaskar, wo ich in Pakistan war, und dazwischen haben wir viel Zeit, wo wir dann halt in den Alpen trainieren oder halt einfach in den Alpen irgendwo hinfliegen gehen oder irgendwo fliegen, was klettern gehen und so. Das ist halt nur das ist, wie gesagt, mein Instagram, das sieht halt niemand, oder? Also auch die ganzen Höhenmeter, was ich schrubb, die stelle ich halt nicht auf Strava oder so. Die werden halt einfach geschrubbt, dass ich halt fit bin. Aber das ist nichts, was ich teilen will. Das hat für mich keinen Wert, das irgendwo hin einen Post drüber zu machen und zum sagen, okay, ich habe so und so trainiert, so und so viel. Das kann ja jemand anders machen. Und ich lese ja zum Beispiel auch von Kilian Jornet, der schreibt es ja sehr gut immer, seine das finde ich ja dann auch cool, oder? Aber erstens habe ich das Wissen nicht, sowas zum Schreiben. Und zweitens habe ich nicht mal so eine Pulsuhr, um das überhaupt alles zum tracken, sondern ich laufe halt einfach und das wird halt dann besser nach 2 Monaten. Und das ist aber, und wenn ich dann was mache, dann ist das halt meistens mit Schirm oder mit Combo oder so und dann sieht halt nur, der Betrachter vom Instagram sieht halt nur, ja okay, dann fliegt er nur, oder? Und ja, gut.
Und es bleibt genug Zeit auf jeden Fall, oder? Dass ihr zu zweit auch viel unterwegs seid.
Ja, genau. Also wenn ich sage, ich gehe gar nicht klettern, das stimmt ja auch nicht, sondern ich gehe ja dann schon, also ich kletter halt, ich trainiere halt dann immer so, weil ich das ja auch mag. Also ich mag den Sport und ich mag mich fit zum Fühlen, oder? Aber das ist halt dann wie, wo ich vorher gesagt habe, das ist halt nicht der Fokus, oder?
Ja.
Du musst immer schauen, was du machen willst in den nächsten, und du musst nicht schauen, was du im nächsten Monat machen willst, weil dann bist ich schon viel spät dran. Sondern du musst halt immer sagen, okay, in 6 Monaten fliege ich dahin. Oder in 6 Monaten fliege ich dahin. Oder in 3 Jahren möchte ich das machen. Und dann musst du halt überlegen, dann hast du ja die ganzen normalen täglichen, in dem Umfeld, wo wir leben, das sind so viele Sportler, du hast ja einfach du schaust abends Wetter und hast ja dann schon voll die Optionen, oder? Und du schaust halt, okay, das ist die Option, die macht ultra viel Spaß, das ist die Option, die macht vielleicht mehr Sinn für das langfristige Projekt, und du versuchst halt das so zum, also meine schwerste Frage am ganzen Tag ist immer, was ich am nächsten Tag mache, weil am Wetter kann ich zum Teil 3 Stunden davor sitzen und ich weiß nicht, was ich morgen mache.
Und da helfen langfristige Ziele.
Also oft sage ich dann zum Beispiel, okay, ja, wir gehen morgen fliegen, aber ich laufe halt an Startplatz die 1400 Höhenmeter, ich laufe halt von hier los, ihr nehmt meinen Schirm mit und wir gehen dann fliegen.
Und das nächste langfristige Projekt ist...
Über Projekte spricht man nicht.
Das nächste Ziel ist... Okay,
auch aber ich glaube, was man schon rausgehört hat, oder, ist so, das nächste größere Projekt wird wahrscheinlich nicht mit Bouldern zu tun haben, sondern eher mit einer Kombi aus Bergsteigen. Und
ja, genau, weil das ist halt aktuell wieder das Beschäftigungsfeld, das meine Hauptaufmerksamkeit oder mein Hauptfokus hat und somit auch, weil ich halt da am meisten motiviert bin. Ja, das ist nicht, dass ich mich da zwinge, das zu machen, oder, sondern das ist wirklich so, okay, da habe ich Lust drauf und das wird halt dann mache ich halt das alles, was ich so denke, dass ich brauche, um dort halt dann fit genug zu sein.
Ja. Das, was ich rausgehört habe, Koch wird er nicht mehr.
Stimmt, das gab es ja auch noch. Irgendwann hast du es mal probiert, oder? Als Koch.
Ja, halt kurz nach der Schule, ne? Ja, irgendwann habe ich so eine Phase gehabt, wo ich Koch bin und da habe ich auch in einem Restaurant gekocht. Und Aber da geht so viel Zeit drauf und jeweils Klettern davor. Also das ist die Kochen auf dem auf so richtig hohem Niveau, das ist natürlich wie Leistungssport, da kann man sich auch voll reinfuchsen, oder?
Weil das muss man vielleicht auch dazu sagen, du hast nicht in irgendeinem Restaurant gekocht, oder?
Ja, ich war da in Saarbrücken im Gästehaus Erfurt, habe ich da meine Lehre angefangen. Und das ist halt so ein richtig gutes Restaurant. Und das hat mir voll taugt, wirklich. Also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Mir taugt es wirklich, auch diese ganzen Aromen und das, wie das auf deiner Zunge aufplatzt oder wie du das schmeckst und wie die verschiedensten Garmethoden und so. Und da kann man, und ich habe auch die Leute gesehen, die gehen da voll auf, oder? Aber ich habe halt Sport und die Natur davor gekannt. Und dann war es halt irgendwann einfach zu viel Kompromiss, oder? Weil du halt gar, also ich bin gar nicht mehr zum Klettern kommen und Sport machen, weil du warst halt nur in der Küche gestanden, um da an Sachen rumzuprobieren und wieder neue Sachen. Aber schlussendlich irgendwann habe ich gesagt, naja, dann, das ist halt, keine Ahnung, ich habe halt das andere davor, ich habe halt das davor kannt, oder? Und irgendwann habe ich dann halt den Sport einfach so vermisst, dass ich gesagt habe, naja, das kann es nicht sein.
Und was bleibt aus der kurzen Zeit in der Haubenküche? Kochst noch ab und zu?
Ja, so ich koche eh eigentlich jeden Tag, oder? Aber was, das ist wie wieder Klettern und Bergsteigen, oder? Kochen und Kochen sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich koche jeden Tag, um halt irgendwas zum Essen, oder? Aber so richtig kochen tue ich vielleicht ein oder zweimal im Jahr.
Aber das ist wie beim Klettern, wenn man mal auf so einem richtig hohen Niveau war, so ganz tief fällt man nicht mehr runter. Davon konnte ich mich schon selbst überzeugen.
Ja, weil man halt wie überall die Zusammenhänge versteht, oder? Und dann ist natürlich auch viel einfacher, irgendein richtig gutes Schmorgericht im Ofen zu machen, weil du halt einfach weißt, okay, die Temperatur, das und das kommt halt dann raus, oder? Aber das ist die Zeit, was du dir davor damit beschäftigt hast, das ist ja das, was drauf ankommt. Das ist wie beim Klettern. Das, was ich klettert habe, da habe ich so viel Zeit reingesteckt. Wenn ich jetzt was Leichteres klettern muss, dann weiß ich ja, ob ich das ungefähr funktioniert, oder? Es ist jetzt nur bitte, wenn ich was Schweres klettern soll und genau weiß, was ich machen müsste und mein Körper folgt nur nicht. Aber ich weiß nicht, wo das gibt, aber in Indien oder irgend so ein buddhistisches Ding habe ich mal gelesen, dass man muss irgendwas, wenn man das beherrschen will, 10.000 Stunden ausüben.
Und dann kann man es.
Also wenn du, ich glaube, das ist bei vielen Bereichen so, ob das Sport ist oder Kochen oder Medizin, Ärzte oder so. Ich glaube, ab einem gewissen Punkt hast du einfach so ein hohes Niveau und das kann man nicht in Jahren oder in Dingen, sondern das muss wirklich Stunden, also die reine Stundenzahl, weil es gibt Leute, die machen 200 Stunden und es gibt Leute, die machen 1000 Stunden in dem Ding im Jahr, oder? Aber die reine Zeit, die du damit verbringst, irgendwann muss ja was dabei rauskommen.
Bevor wir noch 1000 Stunden im Podcast verbringen, Fabi, müssen wir, glaube ich, leider zum Schluss kommen. Ich könnte ewig mit dir weiterquatschen. Aber zum Schluss haben wir meistens noch so drei Fragen, die wir sagen immer, es sind die gleichen Fragen, aber es sind eigentlich jedes Mal völlig individuelle Fragen. 10.000 Stunden kochen war schon ein relativ schöner Anfang für den Abschluss. Was ist dein Lieblingsgericht, Fabi? Ja, relativ leicht.
Dampfnudeln.
Oh. Sehr gut.
Mit Vanillesauce.
Ja.
Ja. Selber gemacht oder noch?
Von der Mama.
Jawohl, sehr gut.
Ja, hey, ich weiß, du hast schon ziemlich viele Nächte im Schlafsack verbracht und bist du genau der Richtige, um uns zu sagen, was da so ein goldener Tipp ist für eine gute Biwaknacht?
Gute Biwaknacht oder Biwaknacht beim Bergsteigen, weil das sind zwei sehr unterschiedliche Sachen. Weil bei der guten Biwaknacht schläfst du, bei der Biwaknacht beim Bergsteigen, da überlebst du.
Okay, also vielleicht ist der goldene Tipp, sich vorher überlegen, was man will.
Genau, ja.
Biwaknacht beim Bergsteigen oder...
Also mein Prinzip ist immer, wenn schon Biwak, dann und es, du weißt, dass du nur ein Biwak hast oder so, dann halt minimal, oder dann, dass du, dann nehme ich so leicht, dann muss alles leicht sein. Und dann nehme ich alles an, was ich habe und gehe dann in den Schlafsack rein. Und das macht natürlich in einer komfortablen Biwaknacht gar keinen Sinn, oder?
Ja, macht Sinn.
Dann last but not least, Mai, wir als Rucksackhersteller, wir müssen es fragen. Bist du ein guter Packer oder ein schlechter Packer?
Sehr guter Packer.
Sehr guter Packer. Du vergisst nichts?
Nee, in Sachen, wo ich wirklich mir Gedanken drüber gemacht habe, war, oder bei Projekten, weiß ich wahrscheinlich einen Monat vorher, was ich mitnehme.
Okay, mit immer wieder neu sortierter Liste und nochmal abstreichen und nochmal.
Ja, das ist also mit dem Stellen einfach, wenn du Sachen probierst oder wenn du landest irgendwo oder generell beim Bergsteigen, du vergisst was ja. Das kann ja sein, dass du es wirklich brauchst, oder? Bei jetzt so Tagesrouten und so, klar, da vergisst du vielleicht ein bisschen was oder so, aber da spielt es dann meistens nicht die Rolle, oder? Aber jetzt bei richtig großen Projekten darfst du nichts vergessen.
Fabi, perfekte Schlussworte. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du all unseren Fragen getrotzt hast. Danke.
Ja, kein Problem. Ich hoffe, euch hat es taugt.
Ja, voll, vielen Dank.
Lasst die Geschichten weiterleben, indem ihr diesen Podcast abonniert und mit euren Freunden teilt. Und für noch mehr Stoff zum Träumen, folgt Deuter auf Instagram oder schaut auf deuter.com vorbei. Wir freuen uns auf euch.